One bittet um dringende Landeerlaubnis. Over.
Verstanden, Air Force One. Sie sind priorisiert für Landebahn 22 links. Beachten Sie Turbulenzen durch starken Nordostwind. Over.
Notiert. Im Anflug unter schwierigen Bedingungen. Over. Tower, Landung erfolgreich, trotz heftiger Böen. Danke für die Unterstützung. Over.
Großartige Arbeit, Air Force One. Willkommen zurück. Rollen Sie zum VIP-Gate. Over.
Huch.
Mensch,
das war krass, oder Leute?
Das war heftig.
Ich habe richtig gefühlt, als ob wir wirklich hier an einem Flughafen sind. Ja. Damit herzlich willkommen beim Filmmagazin. Eure Air Force One für die Film- und Serienbesprechung, würde ich mal sagen.
Ja, Transparenzhinweis, diesen spannenden Dialog, dieses spannende Drehbuch hat ChatGPT für uns kurz geschrieben. Einen kleinen Hinweis darin versteckt, worum es heute im Filmmagazin geht. Aber erstmal natürlich herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder dabei seid, egal wie ihr dabei seid, ob ihr uns hört über euren Podcatcher oder ob ihr uns zuschaut via YouTube. Ihr seid alle sehr herzlich willkommen, uns zuzuhören. Und bevor wir heute mit dem Thema einsteigen oder auch Werbung machen für schickt uns Themenvorschläge, was weiß ich, haben wir eine kleine Ankündigung zu machen oder eine kleine Änderungsmitteilung, obwohl so viel ändert sich ja eigentlich.
Anpassungsmitteilung.
Ja. Leute, die das Filmmagazin schon von Anfang an, vielleicht sogar von Anfang an oder schon länger hören auf jeden Fall, die wissen, wir passen unser Konzept ja immer so ein ganz kleines bisschen an. Je nachdem, wie wir Lust haben und auch je nachdem, wie sich gerade richtig anfühlt und wie wir das auch in unsere Leben integrieren können. So ein bisschen ist ja ein Hobbyprojekt nach wie vor und wenn man sich so die vergangenen Folgen anschaut, ist euch sicherlich aufgefallen, dass wir verstärkt über einzelne Filme gesprochen haben.
Oder einzelne Serien.
Und wenn wir mal was Größeres, Umfassenderes gemacht haben, dann haben wir so verschiedene zusammen, also die zusammengehören irgendwie zusammengefasst. Und weniger diese, ich will jetzt mal in Anführungsstrichen Bachelorarbeitsthemen, die so allgemein sind. Da haben wir, es war auch so ein bisschen mein Gefühl, da haben wir auch schon viel abgefrühstückt. Ne? Wir können immer wieder Hinweise geben, ach ja, wenn ihr euch interessiert für,
Rassismus im Film
oder wenn ihr euch interessiert für dies oder für das, dann haben wir eine Folge, auf die wir verweisen können. Deswegen machen wir eigentlich nur das, was wir in den letzten Wochen schon oder Monaten vor allem auch schon gemacht haben. Wir verstetigen das, was ganz gut läuft, und zwar, dass wir über eher den Fokus auf einzelne Produkte legen, auf einzelne Filme. Das bedeutet nicht, dass unser Standardsatz eigentlich obsolet wird, nämlich ihr hört hier nicht nur die aktuellen Hollywood-Filme und die aktuellen Kinofilme. Sicherlich gibt's das ja, hat das ja immer auch seinen Platz. Aber wir legen den Fokus einfach auf, was uns gerade bewegt und was natürlich weiterhin auch gesellschaftlich, was wir für gesellschaftlich relevant halten. So auch heute. Aus unterschiedlichen Gründen ist der Film dann doch irgendwie gesellschaftlich relevant, auch historisch relevant. auch wenn er vielleicht gar nicht so richtig so gedacht war oder keine Ahnung. Wir werden es sehen.
Wir werden das im
Mixed Feelings zu diesem Film. Ja. Aber ja, also wir werden in Zukunft häufiger über einzelne Filme, einzelne Serien sprechen, die ihr auch, und das ist noch ein anderer Vorteil, der mir so ein bisschen aufgefallen ist. Das ist natürlich zum Watchalong auch gut. Ne? Man kann entweder sagen, ich höre das Filmmagazin vielleicht irgendwie vorher, bevor ich einen Film gucke, weil ich mich gerne darauf vorbereite. Du bist ja so jemand, der vorher schon Kritiken liest zu Filmen. Ich will meistens nicht gespoilert werden. Ich würde mir sozusagen dann das Filmmagazin im Nachgang zum Filmschauen anhören und sagen, ah ja, das habe ich genauso gesehen oder nee, da widerspreche ich euch. Das gibt euch, glaube ich, auch die Möglichkeit dann zu kommentieren.
Ja, wir sind also die Vorspeise oder das
Dessert.
Bisher
ja, sehr schön.
In dem Fall. Deswegen bietet sich, glaube ich, beides auf jeden Fall.
Schönes Bild. Gefällt mir sehr gut. Ja. So machen wir das. Also ihr wisst Bescheid, so wird es die nächsten Male kommen. Es wird sich nicht anders anfühlen, glaube ich. Also, es wird sich auch nicht anders anhören. Nee.
Also an sich ändert sich wirklich einfach nichts, und das wird nochmal deutlicher einfach von der Außenwahrnehmung her schon oder vom Konzept, wenn man dann auch auf unsere Webseite geht, dann steht, ist es nochmal etwas deutlicher formuliert, dass wir regelmäßig jetzt oder dass das Standardformat ist, einfach, wir schauen uns einen Film, eine Serie an, die wir irgendwie interessant finden, besprechen die. Das sind an den allermeisten Fällen keine aktuellen Filme oder Serien, sondern eher der historische Blick darauf. Aber es wird auch immer mal wieder Spezialfolgen durchaus geben, wenn wir interessante Gesprächspartnerinnen finden oder sich irgendein Thema nochmal anbietet, ein bisschen mehr in die Recherche zu gehen, wenn wir auch die Zeit dazu finden. Das ist ja meistens
das ist eigentlich das Problem,
der limitierende Faktor dabei. Ja. Aber ja, auch das wird es noch weiterhin geben. Ja. Genau.
Und ja, visuell wird sich, wenn ihr auf die Website geht, auch noch ein bisschen was ändern, aber das kommt später mehr dazu. Auch noch
etwas Zukunftsmusik.
Zukunftsmusik. Und noch irgendwas wollte ich sagen. Ich wollte noch was sagen. Ach ja, wir werden ja auch, also wir haben schon, stehen ja auch einige Jubiläen bevor, ne? Das ist, wenn ihr nicht mitzählt, die Folge 192, also wir haben demnächst auch die 200. Folge und oha, nächstes Jahr wird das Filmmagazin 10 Jahre alt. Da müssen wir uns auch überlegen. Aber gut, so viel zu den Änderungsmitteilungen. Wir kommen zu einem Film, der ein paar Jährchen schon her ist.
Auf dem Buckel hat, kann man sagen.
1997 kam er raus. In den USA. Air Force One. Ihr habt es wahrscheinlich schon mitbekommen am Hintergrund, wenn ihr YouTube guckt oder auch am Intro. Es geht um die Air Force One und den Film Air Force One von einem deutschen Regisseur, der nach Hollywood gegangen ist.
Ungewöhnlich, ja. Gibt es nicht allzu häufig. Ja. Da gibt es eigentlich nur Roland Emmerich.
Und Wolfgang Petersen.
Und Wolfgang Petersen.
Da wird noch ein bisschen drüber zu sprechen sein. Wolfgang Petersen kennt ihr vielleicht, wenn ihr Air Force One kennt, natürlich davon, aber auch ein ganz großes Werk, für das er
sein
wahrscheinlich
größtes Werk,
sein größtes Werk, für das er immer in Erinnerung bleiben wird, ist Das Boot. Die große Filmserie, kann man eigentlich sagen, der deutschen Nachkriegszeit, jetzt auch geremaked worden vom ZDF oder neu aufgelegt worden, auch ganz anders aufgelegt worden. Ist für mich auch eine wichtige Serie, weil ich die als Kind immer tatsächlich als Kind geguckt habe mit meinem Opa.
Also du hast wirklich als Serie geschaut, weil es ist ja an sich eigentlich ein Film, Kinofilm gewesen und dann.
Die Langversion, die ging ja, glaube ich, irgendwie, ich weiß gar nicht, ging ja sehr 3 Stunden, 4 Stunden oder so in Einzelfolgen. Mit Herbert Grönemeyer in ganz jungen Jahren als Schauspieler. Und auch einem, der heute auftauchen wird, wieder im, aber nur als Nebenrolle, Jürgen Prochnow, auch ein ganz großer deutscher Schauspieler, der hier aber nur einen General spielt, der im Prinzip.
Der wichtig für die Handlung ist, aber
mit dem nur gemacht wird, ja. Sozusagen. Der glaube ich auch keine Textzeile.
Ja, ich glaube, das ist richtig. Oder nur eine Textzeile oder so. Ja. Deswegen, also der Arbeitstag von ihm war wahrscheinlich sehr, sehr überschaubar.
Ja. Aber später mehr zu Wolfgang Petersen und vielleicht auch noch zu Das Boot. Vielleicht müssen wir erstmal ganz kurz rüber sprechen, worum geht's eigentlich. Also Harrison Ford, Gary Oldman, Glenn Close in den Hauptrollen, würde ich sagen. Also Glenn Close vielleicht eher Nebenrolle. Aber die großen Gegenspieler, Harrison Ford als US-Präsident und als sein, ja, ich glaube, russischer oder kasachischer.
Ich glaube, nee, er ist russisch, ja, glaube ich, russischer Staatsbürger gewesen, oder ja. Aber ist halt noch in der Sowjetunion groß geworden.
Mindset ist sowjetisch bei ihm auf jeden Fall, das kann man sagen. Fall, ja. Gary Oldman als Ivan Korshunov. Ich sehe ja Gary Oldman auch vor. Ich sehe Gary Oldman generell gerne, aber auch in jungen Jahren sehr gerne. Aber worum geht's denn eigentlich? In welche Welt werden wir gestoßen?
Man könnte es eigentlich recht kurz fassen, wenn man einfach sagt, 1988 erschien Stirb langsam und war sozusagen, hat das Actionkino sehr stark danach geprägt. Nachdem war es dann üblich, dass man irgendwelche relativ normale Helden, die jetzt nicht aussahen wie Arnold Schwarzenegger oder Sylvester Stallone, muskelbepackt, sondern relativ normal sportlich aussehende Männer in den allermeisten Fällen in irgendwelche Situationen zu bringen, wo sie in einem geschlossenen Raum oder in einem geschlossenen Gebäude oder in einer geschlossenen Location irgendwie stattfinden können und dort irgendwie sich meistens dann auch Terroristen erwehren müssen. Also bei Stirb langsam 1 ist natürlich dann ganz bekannt, das Konpecky Plaza, und dann gab es ganz viele Abwandlungen von diesem Stirb langsam Prinzip, dass er irgendwann Stirb langsam in dem Bus, das ist dann Speed gewesen. Ja. Stirb langsam in dem Boot ist dann Speed 2 gewesen. Und davon gibt es dann auch noch ganz viele andere Abwandlungen her. Und Air Force One ist nun mal Stirb langsam in dem Flugzeug.
Ja.
So könnte man es im Prinzip zusammenfassen. Ein Flugzeug wird entführt und ein einzelner Mensch muss sich dem erwehren. Und das ist halt hier der US-Präsident.
Ganz der normaler Dude.
Als normaler Dude, muss man wirklich schon sagen, in Anführungszeichen. Ja. Natürlich als mächtigste Person des Planeten, der sich dann nicht nur auf politische Auseinandersetzungen fokussieren kann, sondern hier sogar dann im Nahkampf den Terroristen auf die Neune gibt, der eben hier sich den Terroristen erwehrt, die Air Force One eben entführen, weil sie sich dafür einsetzen wollen oder dann letztlich die USA dazu bringen wollen, einen hochrangigen sowjetischen General freizulassen. Und dieser General ist halt, steht halt noch so für diese alte Sowjetrepublik oder Sowjetunion.
Tritt, glaube ich, auch als Diktator
genau, auf, als von, ne? von Kasachstan. Ja. Der da halt wohl, so wird uns am Anfang des Films erzählt, wohl nach dem Zusammenbruch der UdSSR wohl sozusagen eine Splittergruppe innerhalb des zerfallenen sowjetischen Reichs gebildet hat und dort versucht hat, dieses alte Großreich wieder aufzubauen. Der wurde dann aber letztendlich unter Hilfe der USA und Russland, die dort am Anfang zu zusammenarbeiten, dann halt festgenommen und dann in ein Gefängnis gesteckt. Aber diese Terroristen wollen ihn halt befreien. Und um das zu erreichen, entführen sie halt die Air Force One und damit halt auch die Mitglieder da auf der Air Force One, also hochrangige politische Führungsriege, aber natürlich auch Pressemitglieder, als halt auch die Familie des US-Präsidenten, als auch den US-Präsidenten selbst. Und genau. So letztendlich das dann zusammenfassen, der Film geht dann darum, als Action-Thriller schaffen es die Terroristen, das zu erreichen, was sie haben wollen, oder schafft es der US-Präsident, sie dann von seinem Flugzeug zu verjagen.
Er ist ja auch, wird kurz erwähnt, Vietnam-Veteran, deswegen ist er nicht ganz unbewandert, was die Kampfkünste und Waffenumgang angeht. Das passt natürlich.
Also er hat auch die Medal of Honor, wird uns auch gesagt, der im Vietnamkrieg, glaube ich, dann auch Pilot war. Mhm. Deswegen, er kann auch dann natürlich das Flugzeug auch selber steuern, mehr oder weniger.
Er wird schon angeleitet, aber er kann natürlich diese 747, was ja ein total einfaches Flugzeug ist.
Er liest auch kurzzeitig so ein Handbuch darüber, ja, so ein zehnseitiges Ding, und das, wie schwer kann sowas eigentlich sein? Er kann das, also er ist ein bisschen dann von der Stirb-Langsam-Formel ein bisschen geändert. Er ist nicht nur ein normal sportlicher Typ einfach, der so in eine Situation hineingerät, er ist schon quasi ein Superheld.
Wobei John McClane in Stirb Langsam ist ja auch Ex-Polizist oder Polizist.
Polizist, so. Aber halt eigentlich nur Streifenpolizist. Ja. Deswegen, da ist es noch halbwegs realistisch gehalten. Hier ist schon der US-Präsident, der ist schon ein Alleskönner, muss man sagen. Ja.
Ja. Und das Ganze schaut sich genauso, wie man sich's vorstellt, wie Stirb Langsam 8 oder so. Und ich fand trotzdem die politische Dimension, die da mitschwingt, ganz interessant auf mehreren Ebenen. Einmal natürlich auf der historischen, das ist ein Film von 97. Das heißt, der Kalte Krieg ist eigentlich vorbei, aber in dem Film halt auch nicht.
Ja.
Also es geht im Prinzip immer noch darum, also mein erster Gedanke war so, wie lange hat Hollywood eigentlich gebraucht, diese kalten Kriegsthemen dann mal sein zu lassen?
Ich glaube, deswegen ist es aus heutiger Perspektive sehr interessant, sich diese 90er-Jahre-Filme anzuschauen, weil halt so in den halt 50er, 60er, 70er, 80er Jahren hat Hollywood sehr davon profitiert, von diesem kalten Krieg, in dem Sinne, dass sie immer eine Handlung hatten, auf die sie zurückgreifen konnten, weil man konnte mit dieser kalter Kriegsthematik meistens dann sowjetische oder beziehungsweise russische Figuren waren dann meistens die Bösewichte oder haben irgendwas geplant, und damit ließen sich ganz, ganz viele Filme drehen. Und das war auch meistens sehr erfolgreich und hat natürlich sofort so einen Konflikt erzeugt, weil man Filme leben von Konflikten. Und der Kalte Krieg war ein sehr, sehr großer Konflikt, und das war natürlich ein hervorragender Handlungsausgangspunkt, kann man sagen. Und was macht man jetzt in den 90er Jahren, wo dieser Kalte Krieg eigentlich vorbei ist? Die USA, der Westen, der westliche Liberalismus hat gewonnen. Wie erzählt man jetzt noch Geschichten? Was macht man damit? Und ne, die ersten Ideen, die man halt dann auch in Air Force One auf jeden Fall sieht, ist man sozusagen Nachgänge oder Wiedergänge vom Kalten Krieg. Die sind dann halt letztendlich die neuen Konfliktherde. Hier hat man es ja auch so, dass man da letztlich ja einen sowjetischen Romantiker hat, der da das nicht akzeptiert, dass die Sowjetunion untergegangen ist. Es gibt dann auch eine Szene, wo Gary Oldman sozusagen seine Beweggründe nochmal erklärt, warum er das tut. Ist nämlich, ne, der Westen hat quasi die Sowjetunion zu Fall gebracht. Jetzt laufen Kapitalisten quasi in Russland und den anderen ehemaligen Sowjetrepubliken rum und nehmen dieses Land aus. Und er will wieder das große sowjetische Reich wieder haben. Das ist jetzt letztendlich der Ausgangspunkt dafür. Und das ist natürlich dann wieder dieser alte Konflikt, der da wiederkehrt.
Was ich total auch jetzt aus aktueller Perspektive noch interessant fand, war das, was da mitschwimmt, dieses Selbstverständnis, das beim US-Präsidenten in dem Fall mitschwingt, nämlich, dass die USA die Übermacht über die Moral hat. Also das, was der Westen, die USA tut, und dieser Liberalismus ist sozusagen das Perfekte, und das haben wir jetzt sozusagen für die Leute dort erkämpft. Und jetzt müssen wir das auch bewahren, und wer soll darauf aufpassen, wenn nicht wir? Das rechtfertigt dann auch, dass wir in Kasachstan jemanden entführen. Das rechtfertigt, dass wir auf der ganzen Welt quasi mit unseren Flugzeugen unterwegs sind. Und das rechtfertigt auch eigentlich alles, was in diesem Film passiert. Und das rechtfertigt sogar im Prinzip über Leichen zu gehen. Das hat auch Grenzen im Film, aber es wird auch verhandelt. Ne? Das ist sozusagen, er lässt ja sozusagen die Pressechefin, gibt dann so eine Szene, seine Pressechefin lässt er im Prinzip dann sterben, indem er sich nicht zu erkennen gibt. In dem Fall denken die Terroristen sozusagen noch, oh, da ist noch jemand vom Secret Service im Flugzeug, wissen noch nicht, dass es der Präsident ist. Und richten sie sozusagen hin, live über die Sprechanlage im Flugzeug, und er lässt es passieren. So. Ne? Und dann sieht man dann auch so, da gibt es durchaus unterschiedliche Meinungen. Ne? Sein Berater, glaube ich, der sagt, was für ein kalter Hund ist das denn? Das darf ja wohl nicht wahr sein. Und jemand anders da sagt, nee, das ist genau richtig, weil wenn wir jetzt einknicken, dann nehmen sie uns alles.
Ja. So? Und wir dürfen jetzt nicht den taktischen Vorteil verlieren, ja, wenn er sich zu erkennen gegeben hätte. Ja. Und ich glaube, hier der große Ausgangspunkt oder was letztendlich im Kern dieses Films verhandelt wird, wird relativ, glaube ich, auch am Anfang deutlich. Da beginnt der Film, beginnt nämlich mit einer Szene, wo der US-Präsident in Moskau eine Rede hält, vor den russischen Politikern, und dort eigentlich dann sie sich groß feiern lassen wollen, weil sie haben halt zusammen, die USA und Russland haben halt diesen kasachischen Diktator oder diesen ehemaligen sowjetischen General halt verhaften lassen, haben da zusammengearbeitet, weil da gab es wohl einen Bürgerkrieg innerhalb von Kasachstan, wo irgendwie über 200.000 Menschen gestorben sind, auch Kinder, Frauen, das wird dann so beschrieben als sehr brutaler Bürgerkrieg, und irgendwann haben sich dann USA und Russland dazu entschieden, jetzt das geht so nicht. Wir nehmen diese Person fest, diesen Diktator, und lösen diesen Bürgerkrieg quasi von außen auf. Und dafür wollte man sich eigentlich jetzt während dieser Rede groß feiern lassen, während dieses Events. Aber der Präsident ist natürlich, wo erkannt hat, oder erkennt dann für sich, nein, wir haben hier eigentlich viel zu spät gehandelt. Wir haben uns viel zu lange erpressen lassen von diesem Diktator, und hält dann wirklich eine improvisierte Rede, wo er sagt, so, ich bestimme jetzt sozusagen, dass die neue Doktrin der USA ist, wir verhandeln nicht mit Terroristen, und wir dürfen uns das nicht gefallen lassen, wenn diese Terroristen uns halt erpressen lassen wollen. Wir müssen eine harte Linie führen, und wir dürfen keine Angst mehr haben. Don't be afraid ist dann auch so sozusagen die Rede, die dann sozusagen in die Geschichtsbücher eingeht oder eingehen soll. So wird das dann schon direkt im Film kommentiert von Figuren, dass es das eine große Rede war. Und man könnte jetzt sagen, hat jetzt der US-Präsident vor den russischen Politikern, hat er da irgendwie zu sehr das Wort ergriffen? Aber nein, sie klatschen selbst auf und stehen auf und applaudieren ihm. Was natürlich auch ein krasses Symbol ist, ne, dass da ein US-Präsident in Russland eine Rede hält, nicht abgesprochene Rede, quasi auch den Partner hier dupiert so ein bisschen, weil er von dem Protokoll abweicht und eigentlich auch sagt, wir haben zu spät gehandelt, wir sollten uns hier eigentlich nicht feiern lassen und in Zukunft müssen wir anders handeln. Aber nein, alle klatschen für ihn. Also er ist wirklich ein Präsident, der auch Russland komplett unter Kontrolle hat. Das wird auch nochmal in späteren Szenen sehr deutlich, denn der eigentliche russische Präsident wird ja wirklich als Marionette wirklich des Westens dargestellt. Der kann quasi nichts ohne dem Zutun des US-Präsidenten tun. Ja. Der braucht wirklich das Zeichen vom US-Präsidenten, um etwas auch in seinem eigenen Land zu tun, um quasi auch einen Separatisten aus dem eigenen Land freizulassen oder eben nicht. Da braucht er wirklich das Go vom US-Präsidenten. Und das ist schon mal nochmal sehr, sehr besonders. Und dass letztendlich diese Doktrin, dass er am Anfang sagt, hier, wir verhandeln niemals mit Terroristen, wird natürlich dann direkt so fokussiert auf diese Action-Handlung, dass eben letztendlich die Air Force One entführt wird und dadurch auch seine eigene Familie bedroht wird. Und die Terroristen natürlich sagen, hier, entweder Herr Präsident, Sie tun, was wir wollen, oder eben Ihre Tochter oder Ihre Ehefrau stirbt. Und so wird das dann nochmal zugespitzt.
Ja. Und er ist ja im Prinzip, er ist ja der Weltpräsident eigentlich.
Ja, er ist der Weltpräsident, ne? Ja.
So, und er hat die moralische Überfigur, und seine Aufgabe ist, die Welt in eine bessere Bahn zu lenken.
Ja.
So. Und das versucht er, da werden ihm Hindernisse, und im Zweifel löst er die dann halt auch mit Gewalt. Das ist dann in dem Fall auch gerechtfertigt.
Ja, er hat auch die moralische Überhand. Deswegen ist jeder Tod, den er verursacht, also auch wirklich die Terroristen dann auch mit der puren Hand tötet, als auch Tod von anderen Figuren zulässt. Das ist quasi alles moralisch gerechtfertigt, weil es gibt dann auch zum Beispiel eine Szene, wo sich der Gary Oldman-Terrorist mit der Tochter des US-Präsidenten unterhält, wo das nochmal ganz deutlich gemacht wird, wo die Tochter sagt, sie sind ein Monster zum Terroristen und mein Vater ist quasi der Held. Deswegen ist die Gewalt, die von beiden Figuren ausgeht, ist nicht vergleichbar, weil die eine Gewalt ist moralisch gerechtfertigt, die des US-Präsidenten, und die andere eben nicht. Es gibt auch eine kurze Szene, kurz bevor dann das Flugzeug ja entführt wird, wo dann auch sich der US-Präsident und seine Angestellten halt über, ich glaube, es ist Irak, und unterhalten, über Saddam Hussein. wo dann schon hier der Irakkrieg besprochen wird und dann halt, ob die USA weitere Panzer an die Frontlinie greifen sollen. Ne? Und das ist auch alles, wird jetzt nicht hinterfragt oder so, warum da über Panzer im Irak sind oder so, sondern das gehört einfach zum Auftrag des US-Präsidenten dazu, dass er natürlich auch über den Irak herrschen oder halt mitzuentscheiden hat.
Genau. Es ist schon sein Einflussgebiet im Prinzip. Und ja, wenn man sich die USA und ihre ich sag mal Konflikte in den 90er Jahren auch anguckt, war das ja auch so. Also die, ich meine jetzt nicht die moralische Höhe, sondern ich meine, die waren ja überall involviert. Auch die Jahrzehnte davor natürlich. Aber es fehlte jetzt sozusagen auch die Sowjetunion als die dagegen involviert waren im Prinzip. Und dieser Film trieft, ist mein Gefühl, trieft deswegen nochmal stärker als viele andere kalte Kriegsfilme, und da würde ich ihn auf jeden Fall dazu zählen, nochmal stärker nach Patriotismus, amerikanischen Patriotismus.
Man spürt diesem Film total diese Selbstsicherheit, dass wir haben halt schon gewonnen. Ja. Und deswegen können wir halt euch das so präsentieren.
Wir haben ja recht.
Ganz gleich, wir können euch einen komplett unkritischen Film zum US-Präsidenten und zu der USA und zu dieser Denkweise halt, dass wir auf der ganzen Welt unser Einflussgebiet haben und überall eingreifen können, überall. Wir haben die moralische Überlegenheit über auch Gewalt. Und wenn wir Gewalt einsetzen, dann ist das gut. Und wenn andere das einsetzen, die uns widersetzen, das sind halt höchstwahrscheinlich die Bösen. Ja. Und das ist dieser Film, zu keinem Zeitpunkt wird das irgendwo kritisch hinterfragt. Und das ist schon auch nochmal sehr, sehr spannend und natürlich hoch interessant. Aber natürlich auch aus heutiger Perspektive sehr, sehr kritisch zu sehen, mit welchen Mitteln, weil es am Ende ist natürlich ein locker leichter Actionfilm, wo ein paar Setpieces gibt, wo ein paar schöne anzusehende Explosionen gibt, alles ganz aufregend gestaltet, aber wo natürlich ein hochpolitischer Film das Ganze am Ende natürlich ist. Ja.
Natürlich ist das Militär, das US-Militär, die Air Force auch mit von der Partie, hat auch zahlreiche Produktionshilfen geleistet, also in Form von Flugzeugen eben und so weiter und so fort. Und es ist eigentlich auch ein riesiger Werbefilm für das Amt des US-Präsidenten, sage ich mal. Ne? Ich würde jetzt nicht sagen, Bill Clinton war zu der Zeit US-Präsident. Ich würde jetzt nicht sagen, es ist Werbung für Bill Clinton, weil ich glaube, diese moralische Höhe, die hat er nie auch in der öffentlichen Wahrnehmung gehabt.
Er wird ja auch zu keinem, also so, ich glaube, gerade zu dem Zeitpunkt 97 hat ja Bill Clinton auch schon ein paar, sein Ruf hat er auch schon ein paar Kratzer abbekommen
gehabt. Auf jeden Fall.
Und er ist natürlich Marshall, wie es, glaube ich, sein Vorname war, James Marshall, so heißt der US-Präsident hier. Der ist natürlich, der wird auch als absolut integere Persönlichkeit gezeigt, die zu keinem Zeitpunkt, die sich eigentlich dann neben dem Job eigentlich nur noch für Football interessiert. Und das ist quasi, und die Familie, und das ist quasi das Einzige. Also Familie, also Land, Familie, Football. Das ist sozusagen.
Ist so ein bisschen die Abstufung, das stimmt. Land, Familie, Football.
Und das ist dann schon krass, diese Überhöhung. Und ich finde auch gerade auch in einer Szene, muss ich sagen, da ist noch eine These von mir, da bin ich nicht hundertprozentig davon auch schon überzeugt, aber ich würde dem Film fast auch sagen, dass er undemokratisch ist in einigen Aspekten, weil es gibt dann eine Szene später, wo dann letztendlich sozusagen der emotionale Höhepunkt des Films ist dann letztendlich, wo dann der Gary Oldman Terrorist die Familie in der Mangel hat und wirklich droht, die Tochter des US-Präsidenten zu töten. Entweder das passiert oder halt dieser kasachische Diktator wird freigelassen und letztlich unter großem Druck gibt dann irgendwann der US-Präsident doch klein bei, lässt er sich doch zu Verhandlungen, lässt sich erpressen. Und dann ist natürlich die Frage, passiert das? Und vor allen Dingen ist dann natürlich, weil es gibt natürlich noch neben dem US-Präsidenten noch andere Regierungsmitglieder, die da auch im Fünkchen mitzureden haben. Mhm. Das sind natürlich dann die Verteidigungsminister und die Vizepräsidentin, die hier im Film dann vor allen Dingen gezeigt werden.
Die alle sozusagen in Washington sitzen und das überlegen, wie sie mit der Situation der Entführung umgehen.
Ja, aber in den allermeisten Fällen warten sie eigentlich auf das Kommando des US-Präsidenten. Nee, sie sind eigentlich selber gar nicht handlungsfähig, aber es gibt dann den Verteidigungsminister, der dann in einer Szene sagt, hier, wir können hier den Präsidenten quasi overrulen und ihn quasi sagen, er ist unfähig in der jetzigen Situation zu handeln, weil er handelt jetzt nicht mehr als US-Präsident, sondern als Familienvater, weil er natürlich seine Tochter beschützen will, was absolut verständlich ist. Und es fehlt quasi nur noch die Unterschrift der Vizepräsidentin und dann wäre der US-Präsident quasi seines Amtes enthoben für diesen Zeitpunkt. Also da wird irgendwie der 25. Verfassungszusatz, der das eben zulässt, wenn sich der US-Präsident nicht in einer handlungsfähigen Position befindet, wo man argumentieren könnte, ja, er befindet sich nicht in einer Handlungsposition und er sollte jetzt nicht mehr entscheiden dürfen. Mhm. Aber das wird dann wirklich so, die Vizepräsidentin entscheidet, nein, ich mache das nicht, weil der US-Präsident ist halt, der US-Präsident ist weiterhin der Good Guy, mhm, und wir dürfen das nicht zulassen. Das wird dann auch so im Film geframed, habe ich das Gefühl. Das wäre auch die böse Entscheidung gewesen, wenn sie das getan hätte. Ja. Aber ehrlich gesagt muss ich da dem Verteidigungsminister zustimmen und ehrlich gesagt, ja, er hätte jetzt nicht mehr entscheiden dürfen und er darf jetzt nicht entscheiden, dass hier, was sowieso komisch ist, dass er entscheiden kann, halt, ob sich jemand, der in einem russischen Gefängnis befindet, ob er freigelassen wird oder nicht, dass überhaupt die USA was mitzureden hat. Aber gut, das nehmen wir mal für voll. Aber eigentlich hätte die Vizepräsidentin aus meiner Perspektive auch sagen müssen, ja, der Präsident befindet sich nicht in einer Handlungsposition, das zu entscheiden. Ja. Und nee, eben weil er hier diese Heldenfigur so überhöht wird, dass er eigentlich die sämtliche Macht unter ihm vereint und er auch das moralische Fahrwasser jederzeit hat, darf er das entscheiden. Ja. Und da muss ich sagen, finde ich das eine sehr undemokratische Entscheidung, weil natürlich hätten hier die Mechanismen der Gewaltenteilung greifen müssen und sagen müssen, nein, jetzt gibt es eben andere Personen und zusammen, also es mehrere Kongressmitglieder haben ihre Unterschrift darunter schon gegeben, dass es eben so sein könnte. Es fehlt eben wirklich nur diese eine Unterschrift. Wie, ob das wirklich auch so das Prozedere so wäre, ist auch nochmal dahingestellt. Mhm. Ist natürlich auch nochmal schön auf den Handlungshöhepunkt zugespitzt. Aber da muss ich sagen, finde ich das irgendwie eine sehr undemokratische Aussage.
Weil es auch geframed wird wie ein Putsch.
Ja,
also
genau.
Es wird dargestellt, als wäre das ein Putsch. Dabei ist es eigentlich eine vernünftige Entscheidung zu sagen, allein schon, weil der in diesem Flugzeug als Geisel gehalten wird im Prinzip. Ist er vielleicht nicht mehr entscheidungsfähig, für die ganze Welt zu urteilen.
Ja, aber nein, er ist es trotzdem noch. Und das finde ich schon krass. Das ist sicherlich damals nicht so intendiert gewesen, aber letztendlich ist das, glaube ich, wirklich eine Grundaussage, die sich, oder eine grundideologische Aussage, die sich da im Film verbirgt, die ich aus heutiger Sicht super, super kritisch finde. Mhm. Und was ich natürlich auch interessant ist, wenn man das aus heutiger Perspektive sich anschaut, dann ist natürlich dieser Ivan Koshunov, also die Gary Oldman-Figur, ist irgendwie dann auch Putin so ein bisschen. Also die Ideologie, also muss man sagen, Putin ist natürlich kein, der sehr nostalgisch auf den Kommunismus schaut, aber er guckt natürlich sehr nostalgisch auf das sowjetische Großreich zurück und möchte zurückhaben. Und das möchte natürlich auch Koshunov zurückhaben. Und da frage ich mich, also da, ich habe zumindest in ein, zwei Aussagen, habe ich das Gefühl gehabt hier, eigentlich hat da Hollywood auch schon Putin vorausgesagt mit dieser Rolle. Ich meine, das ist es auch nicht, also es war irgendwie auch offensichtlich, dass es natürlich, wenn so ein Großreich untergeht, dass es dann Personen da hervorkommen, die dem hinterher trauern und das wiederhaben wollen, auch mit Gewalt wiederhaben wollen. Aber trotzdem nochmal so interessant, dass hier viele Aussagen, die hier Gary Oldman sagt, eigentlich auch so Putin sagen könnte.
Ja, ich hatte den Eindruck auch, dass die tatsächlich, ist ja Putin erst später an die Macht gekommen.
Also hier haben
wir Boris Jelzin. Und dieses Abziehbild eines russischen Präsidenten, das wirkt auch so, wie Jelzin zumindest immer dargestellt wird in der Öffentlichkeit, so ein bisschen als immer sehr angetrunkener Ja-Sager.
Und, ja, Trolldover quasi, der selbst eigentlich keine Macht hat, sondern sich das diktieren lässt.
Ja, die haben sich da schon Vorbilder genommen, glaube ich. Also Putin ist, glaube ich, kein Vorbild genommen, weil der ist ja dann erst 2 Jahre später Präsident geworden. Aber ich kann dir da nur zustimmen. Also ich finde den äußerst problematisch, den Film, und das sollte man auf jeden Fall, im Hinterkopf haben. Dass der wirklich patriotisch, deswegen, also er ist ja trotzdem unterhaltsam, ne, das ist es, er ist ein Actionfilm.
Ja, und das ist ja die cleverste Art der Propaganda, muss man wirklich sagen, so wie wir hatten ja vor ein paar Folgen halt auch diese russische Serie über den
Dyatlov-Pass-Unfall,
wo wir selber das gar nicht so krass patriotisch oder propagandistisch gesehen haben, aber dann nochmal mit einem Expertengespräch, dass man deutlich war. Und ähnliche Art und Weise clever versteckt es eben auch Air Force One, muss man sagen. Genau. Es ist natürlich weil wir natürlich die westlichen Filme und gerade diese amerikanischen patriotistischen Filme mehr gewohnt sind, erkennen wir das, glaube ich, auch besser als solche russischen Propagandamittel und Zwecke.
Und wir haben jetzt hier 27 Jahre, glaube ich, wenn ich richtig gerechnet habe, im Nachgang lässt es sich darüber natürlich leicht urteilen. Ja. Heute würde ich mal behaupten, erkennt man das sehr gut als das, was es ist, nämlich absolute Werbung und Propaganda für die USA. Ob das dann 1997 hat, das glaube ich gut in ein Gefühl von manchen Leuten gepasst. Natürlich gab es damals ja auch schon viele kritische. Ne? Der Film hat ja auch nicht nur positive Rezensionen bekommen, gerade auch das Wolfgang Petersen im Prinzip als jemand, der oft auch im Boot sehr kritisch mit dieser Form der der Heldenverehrung umgeht, der dann plötzlich so einen Film macht, der eigentlich nur einen Oberhelden im Fokus hat. Das ist schon kurios.
Ist wirklich schon kurios. Also es würde mich auch mal, man kann ihn leider jetzt nicht mehr fragen. Nee. Aber ich hätte es auch mal sehr interessiert. Aber ich muss auch sagen, das ist dann, glaube ich, auch ein absoluter Power-Move von Hollywood gewesen, sich einen Regisseur zu holen, der halt für einen großen Antikriegsfilm bekannt ist und den halt so in das eigene System reinzulocken, der eigentlich ja nicht mal Amerikaner ist, das gar nicht mit der Muttermilch quasi das Duff-Bier getrunken hat, aber trotzdem so einen Film abliefert. Ich glaube, wirklich absolut Power-Move, weil die Hollywood unter solchen Produzenten und solchen Systemen da einfach erzeugt haben, dass ich glaube, selbst wenn wir da gekommen wären, jetzt mit unserem jetzigen Mindset, ich glaube, selbst wir hätten keinen anderen Film gestaltet, unter den Bedingungen wahrscheinlich, so ein bisschen jetzt übertrieben vielleicht gesprochen, aber ich glaube, wenn du da halt reinkommst in so ein perfekt geöltes Maschinerie und solche Filme gibt es ja zuhauf, die auch so funktionieren, und ich glaube, da kommt deine eigene Stimme kaum noch durch, weil das ist auch so durchexerziert und so durchgeplant, und da ist die Produzenten, die haben auch so eine große Macht darüber und auch das Studio, wie dieser Film aussieht, ich glaube, da wäre es total schwierig gewesen, da halt irgendwelche kritischen Töne auch einzubauen.
Das ist, glaube ich, auch, das ist ja auch die Diskussion, die wir schon öfter bei Marvel-Filmen hatten. Die Frage, wenn die sich einen Regisseur oder eine Regisseurin einkaufen, die bekannt ist für einen bestimmten Stil, dann ist das quasi ein nettes Gimmick, das ist die Kirsche obendrauf, dann sieht es an manchen Stellen mal ein bisschen so aus, aber man, zumindest mein Gefühl, wirklich was an dem Film ändern kannst du nicht. Ja. So, die Macht hast du als Regisseurin, als Regisseur
dann. Das ist, glaube ich, dann auch so ein Beispiel. Dafür muss man ja auch sagen, dass Wolfgang Petersen zu diesem Zeitpunkt auch schon etablierter Mann in Hollywood war. Mhm. Das war ja nicht sein erster US-amerikanischer Film. Ne, er hatte den allerersten, tatsächlich, das war tatsächlich Enemy Mine, das ist so ein Science-Fiction-Film mit Dennis Quaid, noch aus den 80er Jahren, und hat dann irgendwann Tod im Spiegel und In the Line of Fire. Und den bekanntesten, glaube ich, von ihnen ist Outbreak, denn auch gerade mal durch die Pandemie, also das ist mit Dustin Hoffman so ein Film, auch über eine Pandemie, ist, glaube ich, der bekannteste Film von Wolfgang Petersen jetzt in seiner USA-Phase, würde ich sagen. Neben halt die unendliche Geschichte und das Boot auf jeden Fall. Aber der hatte da schon richtiges Standing gehabt und war quasi schon assimiliert, muss man wahrscheinlich sagen. Und dem wäre das wahrscheinlich ihm gar nicht mehr zu diesem Zeitpunkt aufgefallen. Und er war vielleicht selber erfolgstrunken, sozusagen, oder siegestrunken davon vielleicht. Und ich weiß auch gar nicht, er kommt ja auch aus dem Westen. Er ist vielleicht dann auch eher USA-freundlich vielleicht auch aufgewachsen, dass er dann auch als er diese Chance bekommen hat, das war wahrscheinlich auch für ihn ein toller Moment, dann letztendlich, wenn er jahrelang deutsche Filme gemacht hat, und dann schaffst du es jetzt mit so einem großen Film wie Das Boot international auch entsprechend Erfolg zu haben und dann nach Hollywood zu kommen, dass du da dann auch begeistert bist von diesem Land, kann ich dann auch irgendwo nachvollziehen. Auch wenn es natürlich am Ende trotzdem ein sehr kritischer Film rausgekommen ist. Oder halt, den man jetzt kritisieren muss.
Würde mich mal wirklich interessieren. Also ein Interview darüber wäre sehr spannend. Aber das ist alles im Bereich der Spekulation. Eine Side-Note, die ich noch gefunden habe vielleicht, ist, dass Donald Trump nicht nur versucht hat, sondern er wollte die Musik sozusagen, das musikalische Hauptthema des Filmes, und dann hat man wieder dieses patriotische Triefende bei mehreren Wahlkampfauftritten 2016 verwenden, oder er hat es verwendet. Die Produzentin Gail Katz hat versucht, die Nutzung zu untersagen, das blieb aber fruchtlos, also das ist passiert. Was auch, glaube ich, dieser Einordnung als wirklich Patriotismus triefenden Film auch musikalisch nochmal Musik von Jerry Goldsmith übrigens Nachdruck verleiht, glaube ich.
Ja, auf jeden Fall.
Ich habe noch was ich loswerden wollte. Ja. Ich konnte schlecht mit dem, was über die Air Force One erzählt wurde in dem Film und welches Bild da vermittelt wurde, leben.
Denn, stimmt, du bist ja auch ein bisschen hier Flugzeugexperte.
Ja, naja, Experte nicht, aber zumindest interessiert. Und das ist natürlich, also die Air Force One ist ja von so einem, ich glaube, das ist auch ein Stück weit gewollt, von so einem mysteriösen Schleier umgeben. Was ist
das? Das ist quasi das beste und technologisch fortgeschrittenste Flugzeug der Welt.
Ja, stellt sich raus, ist nicht so, aber gut, da erzähle ich gleich was dazu. Und dazu hat der Film nicht in geringem Maße beigetragen, sondern eher sehr dazu beigetragen. Wir haben ja diverse technische Systeme, die gezeigt werden an Bord, die, also es wird ja am Anfang des Films auch gesagt, man kann hier von im Prinzip einen ganzen Krieg führen und man kann hier eine richtige, eine Kommandozentrale im Prinzip, mit der du hundertprozentig das Oval Office ersetzen kannst und so weiter. Und das ist auch, zumindest bei dem, was man weiß, es sind auch zwischendurch mal irgendwie Pläne geleakt worden, das ist tatsächlich so. Also die Kommunikationssysteme und so weiter und auch Verteidigungssysteme sind sicher sehr fortgeschritten. Es muss ein sehr sicheres Flugzeug sein. Es wird aber zum Beispiel auch eine Rettungskapsel gezeigt, in der Präsident eigentlich flüchten kann. Darüber ist nichts bekannt. Hm. Also das ist, glaube ich,
das ist auch wirklich so eine Rettungskapsel wie in so einem Raumschiff.
In einem Raumschiff, genau, die dann mit einem Fallschirm runterkommt. Ja. Darüber ist nichts bekannt und es ist auch eher unwahrscheinlich, dass das passiert. Wenn man sich den Film anguckt, von der wie das Flugzeug fliegt und welche Dinge es tut, dann ist es sehr traurig, weil ich stehe total auf Plausibilität und das ist überhaupt nicht plausibel. Also, dass man dann irgendwie mitten im Flug auf ich weiß nicht, auf 10.000 Metern Höhe eine Heckklappe aufmacht und die im Cockpit davon gar nichts mitkriegen, das ist nicht möglich, weil du merkst es, wenn sich da was verändert an deinem Flugzeug. Ja. Druckverhältnis ist auch so ein Ding. Die ballern die ganze Zeit in diesem Flugzeug rum. Und es gibt keinen Druckabfall, weil offenbar dringt keine dieser Kugeln nach außen. Das ist auch, selbst wenn die Air Force, du kannst die Air Force One gar nicht so panzern, weil das ist so schwer.
Und auf der anderen Seite sind dann aber Türen innerhalb der Air Force One, die lassen sich relativ schnell durch kleine Explosionen aufbrechen.
Explosionen an Bord eines Flugzeuges wissentlich herbeiführen. Wenn du nicht willst, dass das Flugzeug abstürzt, vielleicht sollten das dann auch, also weiß nicht, wenn du da Geiseln nehmen willst, solltest du keine Explosion an Bord eines Flugzeugs herbeiführen. Das ist wirklich, also das ist hanebüchen auch. Es gibt so eine Szene Rammstein am Flughafen, also
die Basis,
Rammstein Air Force Base. Da soll sie quasi notlanden, kurz nach der Entführung. Und es gelingt den Terroristen, sie dann wieder zu starten. Und dieses Manöver ist auch einfach hanebüchen. Sie fährt da, sie kurvt dann über den, über den Flugplatz. Das mag vielleicht noch gehen, aber sie fährt dann auch durch, bestimmt. Das ist ganz furchtbar. Und auch die Kurven, die sie nimmt, das sieht auch schlecht aus.
Also nichts für Realismus. Fanatiker ist dieser Film auf jeden Fall nichts. Ich glaube auch relativ bekannt. Negativ bekannt ist die letzte Szene fast schon, wo das Flugzeug dann aufschellt im Wasser und dann so quasi wirklich abstürzt.
Das sieht scheiße aus.
Leider muss man sagen, da haben sie wirklich auf CGI zurückgegriffen und das schlechte 90er Jahre CGI, das sieht wirklich aus wie ein Spielzeug und dann halt irgendwie, man wusste nicht ganz, wie die Physik funktioniert, was ist, wenn ein Flugzeug aufschlägt auf Wasser. Und das sieht halt wirklich ganz schlecht aus. Aber ja, das
also
ist so ein bisschen.
Was passiert, wenn es auf Wasser aufschlägt und nicht so wie bei, wo es, glaube ich, relativ akkurat getroffen ist, ist bei Sully, bei dem Film von 2015. Das sieht auch ganz okay aus von CGI her. Das ist eine okaye Wasserlandung, aber bei der Geschwindigkeit bricht das Ding sofort auseinander.
Also es bricht ja auch auseinander, aber so ganz komisch.
Also in einem Stück irgendwie und dann dreht es sich nochmal und
es beschleunigt dann irgendwie auch nochmal ganz kurz in der Drehung. Das sieht es sieht einfach nicht echt aus. Also jeder, der irgendwie ein bisschen Verständnis irgendwie von Physik hat, sieht sofort, irgendwas passt da nicht.
Uncanny. Air Force One. Das ist das Plausibilitätsproblem. Aber zu den Mythen und vermeintlichen Fakten über die Air Force One. Die Air Force One ist kein Flugzeug. Die Air Force One ist auch keine Boeing 747,
sondern
die Air Force One ist automatisch das Air Force Flugzeug, in dem der US-Präsident sitzt. Dieses One sozusagen ist automatisch das Rufzeichen von jedem Flugzeug, also auch von jedem Hubschrauber, in dem der Präsident der USA sitzt, abhängig davon, zu welcher Teilstreitkraft das gehört. Ne? Deswegen, das ist die Air Force, die das Ding betreibt, das heißt, es ist die Air Force One. Wer ist dieser Hubschrauber, der nach, ich habe leider vergessen, diese Base, zu der der Präsident dann öfter fliegt, das ist ein Marine-Hubschrauber, das ist dann Marine One, das Rufzeichen. Es gäbe sogar theoretisch Navy One, Army One ist auch theoretisch möglich, gab es auch früher schon. Das Einzige, was es nicht gab, ist, glaube ich, Coast Guard One. Ist noch nie ein US-Präsident
geflogen. Und gibt's nicht auch Zoll? Ist das nicht, wäre das nicht auch? Gehört das auch zur Armee, oder?
Nee, weiß ich gar nicht. Habe ich jetzt auch nicht gelesen. Es gibt aber noch den Fall, dass der US-Präsident Linie fliegt. oder ziviles Luftfahrzeug, dann wird es die Executive One werden.
Das ist ein nicer Name. Okay.
Und es ändert sich automatisch dann, wenn er sozusagen das betritt. Und wenn er davon wieder geht, wird es wieder zurück.
Und Zug?
Das weiß ich gar nicht. Also im Zuge gibt es keine Rufzeichen. Muss ja nicht anfunken, glaube ich. Also diese Präsidentenbeförderung ist auch ein ganz interessantes Kapitel. Die Frage ist natürlich, wie kommt der US-Präsident von A nach B? Die Frage hat sich in den 40, also das kommt schon aus den 40er Jahren, als es dann um die ganzen Konferenzen vor Kriegsende ging, wie man überlegt hat, wie gehen wir denn mit einer möglichen Kapitulation, mit einem möglichen Kriegsende um? Wie fliegt man denn einen der oder den wichtigsten Mann in unserem Land? Wie bringen wir den denn sicher von A nach B? Und das ist eine große Frage, die dann immer, also gab es dann verschiedene Flugzeugtypen und eben jetzt heute und auch damals schon sind das eben zwei Boeing 747-200. Das ist eine relativ junge, also eine frühe Version der Boeing 747. Ihr kennt die, wenn ihr mal die Flugzeuge seht, die kann man eigentlich nicht verfehlen. Das ist dieser große Jumbojet mit diesem Huckel. Also finde ich, sieht immer noch sehr toll aus. Wird nicht mehr gebaut. Gibt es aber noch vielfach mit vier Triebwerken, hatte eben den Vorteil, dass es viel Platz gibt in dem Flugzeug. Also das ist ja dieser erste Zweietage oder das ist ein zweietagiger Jet mit einer großen Reichweite aufgrund dieser eben vier Triebwerke. Und damals war es eben so, dass man mit zwei Triebwerken noch nicht so weit fliegen durfte. Außerdem gibt es ja auch Sicherheitsanforderungen von der Air Force, also zum Beispiel, dass eben, es müssen zwei Triebwerke ausfallen können, ohne dass die Maschine abstürzt. Das ist bei zweimotorigen Maschinen nicht möglich. Dann muss die Kommunikationstechnik reinpassen und so weiter. Und tatsächlich wird aber seit 2009 Nachfolger gesucht, ein Nachfolgeflugzeug, denn wenn ihr rechnet, die Maschinen sind jetzt über 30 Jahre als Air Force One unterwegs und haben so langsam das Ende ihrer Lebensspanne erreicht. Und das ist eine teure Angelegenheit, wie ihr euch vorstellen könnt. Und tatsächlich gab es da einiges Hickhack auch, was die Vergabe anging. Gewonnen hat wieder Boeing, weil es gab, glaube ich, von Gerüchten gelesen, dass auch Airbus mitgeboten hat. Allerdings hätten die dann von dem Flugzeug, es wäre nur ein A380 in Frage gekommen, hätten die dann alles offenlegen müssen und die haben ein bisschen Angst gehabt, dass man dann, also sagt man, dass man dann Geheimnisse...
Hat man in der Flugzeug-Community hat man darüber ein bisschen
Auf jeden Fall, Boeing hat den Vertrag gewonnen, was nicht selbstverständlich ist, da komme ich gleich noch dazu, haben sich aber wohl einen Festpreisvertrag aufschwatzen lassen, 4 oder 5 Milliarden Dollar sollen die zwei Flugzeuge kosten. Es werden wieder Boeing 747s, allerdings die neueren 800er. Ich glaube sogar irgendwie von der russischen Airline gebrauchte, die Oha. Umgerüstet werden, das ist nochmal günstiger. Allerdings wird es wahrscheinlich sehr viel teurer als diese 5 Milliarden und deswegen ist es echt ein mieser Deal für Boeing, weil es eben Festpreisvertrag ist. Mhm. Hat sich auch
aber marketingtechnisch kann man das natürlich dann ausschlachten.
Ne? Ja, haben sie, ja, aber ich glaube, es ist schon Kosten-Nutzen, stehen nicht mehr in dem Verhältnis. Die sollen wohl 2026 und 2027 könnten sie ausgeliefert werden. Die beiden neuen Maschinen, also von außen wird man es vielleicht auch gar nicht so sehr sehen, weil es sind halt 747, vielleicht sind es ein Stück länger. Aber ja, so viel wird sich erstmal nicht ändern. Die Frage ist, wie geht's danach weiter? Weil auch die sind ja, haben ja auch schon ein paar Jahre auf dem Buckel. Übrigens gibt es auch noch Air Force Twos. Und zwar sind das Boeing 757, kleinere Jets, die der Vizepräsidentin, den Vizepräsidenten zur Verfügung stehen und eben Kongressmitgliedern, die man dann, weiß ich nicht, vielleicht buchen kann, keine Ahnung, vielleicht gibt es da irgendwie einen Teamskalender, wo man sich dann einträgt.
Kann wahrscheinlich
wenn man
dann, auch so das ablaufen.
Dann hin und her fliegt. Aber es ist auch interessant, es läuft gerade noch die Ausschreibung über 4 weitere Boeing. E4, das ist eine andere, also eine militärische Variante von der 747, für die Advanced Airborne Command Posts. Das sind im Prinzip, nennt man die auch Doomsday Aircrafts oder Nightwatch. Das sind auch United States Air Force Flugzeuge, die als Kommandozentrale für Krisenfälle gedacht sind. Wenn irgendeine Atomwaffe, also sie haben nochmal eine ausgeklügeltere Panzerung, sollen auch bei Atomschlägen noch funktionieren und so weiter. Das wären dann sozusagen wirklich die Doomsday Planes, die dann nicht nur der US-Präsident, sondern der dann im Prinzip an der Macht ist oder noch die Geschicke Amerikas leiten soll. Fliegen soll. Da ist aber noch nicht ganz klar. Also es werden wahrscheinlich auch wieder Boeings, aber von einer anderen Firma vielleicht sogar umgerüstet. Das ist ganz, ganz wild. Ja, aber ansonsten ist nicht viel bekannt. Also die genaue Ausrüstung ist natürlich streng geheim. Dass sie gegen Waffen geschützt ist, ist sicherlich... liegt im Bereich des Möglichen.
könnte man
annehmen.
Also wenn man mit einer Pistole von draußen drauf schießt, höchstwahrscheinlich kommt man nicht durch.
Tja, also ist ein spannendes Thema und ein sehr teures Thema auch, wie man hört. Das ist nicht. Aber wir haben ja auch unsere eigenen Probleme in Deutschland mit unseren eigenen Regierungsfliegern.
Wäre auch nochmal spannend, dann den Film in Deutschland. Einmal mit Olaf Scholz als US-Präsident oder halt dann als Kanzler, der sich durchkämpft. Und dann einmal mit dem Problem der Bundeswehr auseinandersetzen muss, wenn dann irgendeine Tür nicht richtig aufgeht oder so, weil irgendwer das jemand nicht gewartet hat.
Die Frage ist, also ich will nicht zu sehr spotten über die, wie heißt die Flugbereitschaft heißt sie, glaube ich, der Bundeswehr. Ich glaube, die können nicht viel dafür, dass die Maschinen so ein bisschen vernachlässigt worden sind. Aber die Frage ist ja überhaupt erstmal, werden die gestartet mit den Maschinen? Oder werden sie vielleicht gleich von Anfang an Linie geflogen?
Ist besser, funktioniert besser. Economy Class.
Ja. Olaf Scholz in der Economy Class. Ja. Gut, damit habe ich alles gesagt, was ich noch sagen wollte.
Sehr gut. Da haben wir noch ein bisschen Background bekommen, das ist ja auch immer gut, ne? Da gibt es ja auch wahrscheinlich auch eine große Community, die wahrscheinlich dann solche Filme dann wirklich jeden Frame ausschlachtet, um was zu erfahren. Gerade weil bei in so einem Fall, du weißt ja nicht, was alles drin ist. Aus offensichtlichen Gründen ist das nicht öffentlich, dass du jetzt jede Schwachstelle und auch jede Stärke der Air Force One weißt. Ja. Deswegen muss so eine Filmcrew dann auch ein bisschen was interpretieren oder sich was ausdenken. Aber es ist ja dann auch spannend zu sehen, was dann wahrscheinlich so ist und was wahrscheinlich eher nicht so ist. Deswegen auch nochmal. Vielen Dank für diesen Einblick.
Ich habe bestimmt auch wieder Sachen gesagt, wo Fellow Aviation Nerds, F-Geeks kommen, um die Ecke kommen und sagen, da war es aber jetzt nicht ganz genau. Das stimmt so nicht.
Ist auch mit der Produktbezeichnung oder
so. Das arbeiten wir dann noch ein. Ja. Gut. Damit vielen Dank fürs Zuhören.
Ja, wir haben vielleicht noch News.
Ach ja, News, stimmt. Gibt's News?
Gibt News.
Die Berlinale ist gestartet. Jo.
Es gab noch, das ist schon auch so ein längerer, schwelender Fall. Es gab ja jetzt schon ein paar Mal das Muster, dass große Filmstudios Filme einsacken und nie veröffentlichen, die eigentlich schon fertig sind. Wir hatten es mit Bad Girl, vor allem der bekannteste Fall, glaube ich, Warner Brothers. Und gerade Warner hat so ein bisschen, gerade so ein bisschen Lauf, muss man sagen, was das angeht, einen negativen Lauf. Denn jetzt der nächste größere Film ist Coyote vs. Acme. Das ist ein Comedy-Film, halt mit dem Looney Tunes Coyote. Der da halt auch so ein bisschen Live-Action-Film, wo er aber als Cartoon-Figur halt vorkommen sollte. Und das ist halt ein Film, der fertig ist, komplett. Komplett gedreht, alle Effekte sind fertig, alle Schauspieler, alles eingesprochen. Und der wird wohl nie veröffentlicht, dieser Film. Wir werden ihn wohl nie sehen. Es gab wohl auch nochmal ein paar Angebote, dass dieser Film verkauft werden sollte, dass es dann vielleicht über Netflix oder Amazon kommt. Aber der Preis, den Warner dafür wohl dann wollte, war dann zu hoch. Und dann halt aus steuerlichen Gründen wird er dann wohl nie veröffentlicht, obwohl er dann halt laut einiger Informationen so um die 70 Millionen US-Dollar gekostet haben soll, den zu erstellen. Aber es ist wohl günstiger, den niemals zu veröffentlichen. Und das ist irgendwie schon krass.
Das ist absurd,
dass es dann letztendlich auch, also wie sieht das Steuerrecht in den USA aus, dass es halt günstiger ist, einen 70 Millionen Dollar Film gar nicht erst zu veröffentlichen und den halt als Verlustgeschäft komplett in den Büchern einzutragen, dass das sich mehr lohnt, als ihn zu veröffentlichen. Das ist natürlich auch einfach ein Schlag ins Gesicht von allen Leuten, die daran diesen Film erstellt haben und dafür wahrscheinlich 1, 2, 3 Jahre oder noch länger ihres Lebens dafür aufgewendet haben. Und das ist natürlich auch einfach kunstfeindlich. Am Ende ist es, glaube ich, einfach kunstfeindlich. Und ein weiterer Film, der es hoffentlich auch nicht trifft, aber wo es zumindest her ganz nicht so gut aussieht, ist Mikey 17, über den hatte ich kurz gesprochen. Das ist der neue Film von Bong Joon-ho mit Robert Pattinson in der Hauptrolle, so ein Science-Fiction-Film. Der sollte eigentlich im März erscheinen, auch von Warner Brothers gemacht, aber er hat erstmal das Release-Datum wurde jetzt erstmal auf unbestimmt gestellt. Also der hat jetzt erstmal keinen Starttermin, soll aber wohl noch zumindest in diesem Jahr erscheinen, aber wann weiß man nicht. Ich hoffe mal, dass dieser Film trotzdem noch irgendwann erscheint, weil der ist im Prinzip auch abgedreht, aber da fehlen wahrscheinlich noch ein paar Effekte und so. Hoffentlich nehmen sie sich einfach nur mehr Zeit und die wollen irgendwie einen anderen Veröffentlichungstermin wählen, weil vielleicht dann im Herbst oder so ist vielleicht eher so ein Science-Fiction-Film oder im Sommer vielleicht auch ist dann vielleicht ein besserer Termin. Aber es wäre auch schon krass, wenn dieser Film niemals erscheinen sollte. Ich meine, Warner hat jetzt schon ein bisschen Erfahrung damit, aber hier bei Mikey 17 ist es eben halt auch ein Oscar-Preisträger mit Bong Joon-ho, der diesen Film gemacht hat. Das wäre nochmal eine Kirsche irgendwie obendrauf des Ganzen, wenn selbst so jemand dann diesen Film nicht veröffentlichen kann, weil irgendwie die Entscheidungsträger sich entscheiden, ist es günstiger, diesen Film eben abzuschreiben. Aber ja, Das ist zumindest, habe ich jetzt zumindest in den letzten Tagen, war das nochmal gerade ein Diskussionspunkt in der Film-Community, ob jetzt hier Warner Brothers komplett abdreht.
Nur noch, quasi produzieren noch, die produzieren ja Filme, aber verdienen ihr Geld nur noch durch Steuerabschreibungen,
ja,
veröffentlichen
ist gar ja nicht mehr. Ist ja auch eine Strategie, wie es aussieht. Also irgendwie scheint das ja zu funktionieren.
Immer bei Coyote vs. Akma hat ja John Cena mitgesprochen. Kann der nicht einfach mal dahin zu Warner und mal regeln?
Ich hoffe. Er hatte eigentlich ein großes Standing, aber ich glaube, da ist selbst schon John Cena hat da zu wenig Macht und Geld.
Ja, aber Muskeln vielleicht auch.
Aber er hat Muskeln. Und mehr Muskeln, glaube ich, als Safloff heißt, glaube ich, der Warner-Chef. Ich glaube, die würden in Zweikampf oder John Cena würde sich gewinnen. Ja.
Genau, einfach mal Wrestling oder halt Arm drücken oder so und wer gewinnt, darf dann Filme veröffentlichen.
Genau.
Okay, vielen Dank fürs Zuhören an der Stelle. Schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Wir haben schon ein Thema. Hat diesmal was mit einem aktuellen Release, aber nicht im Kino zu tun. Uns geht um eine Serie. Vielleicht hören es einige schon Leuten. Es kommt nämlich was Großes auf uns zu. Hoffentlich.
Also,
hoffentlich auch was Gutes.
Ja, hoffentlich auch was Gutes. Aber groß auf jeden Fall. Es werden viele sehen. Aber die Zeichen sind eher, dass es nicht so gut wird, glaube ich. Ich habe eine ganz große Befürchtung, dass es nicht so gut wird.
Nächste Woche hört ihr mehr. Bis dahin. Ciao, ciao.